und dem Kalender berühmte Frauen. Heute Abend findet ein Vortrag statt von Luise Pusch zu dem von ihr jüngsten herausgegebenen Wahnsinnsfrauen. Wahnsinnsfrauen. Ein Buch, in dem es um wahnsinnige Frauen geht. Frauen, die wahnsinnig sind, im Sinne von genial, hervorragend, schön, intelligent, mächtig, klug, stark. Frauen aber, die diese Eigenschaften nicht leben durften und deshalb verrückt, irre, wahnsinnig werden mussten.
Du machst mich noch ganz irre. Du machst mich noch ganz irre.
In Wahnsinnsfrauen werden 11 Biografien von wahnsinnigen Frauen vorgestellt. Camille Claudel, Helene von Truskowitz, Johanna die Wahnsinnige, Emilie Kempin, Irmgard Keun, Agnes von Cousins-Tiana, Therouanne de Mericourt, Berta Pappenheim, Sylvia Plath, Ellen West, Virginia Woolf. Frau Pusch, in dem von Ihnen herausgegebenen Buch Wahnsinnsfrauen betonen Sie in Ihrem Nachwort, dass psychische Störungen bei Frauen nicht nur ein individuelles Problem darstellen, sondern auch ein strukturelles Problem, ein gesellschaftliches Problem sind. Können Sie diesen Zusammenhang genauer erläutern?
Ja, meine Hauptthese ist eigentlich, also es ist ja immer diese Schwierigkeit, wer entscheidet denn nun eigentlich, was Wahnsinn ist? Was ist Wahnsinn? Und normalerweise sagen wir ja, Leute, die wahnsinnig sind, entsprechen halt nicht so unseren Normvorstellungen. Also ich hinterfrage zunächst mal diese ganzen Normvorstellungen. Aus der Erkenntnis heraus, dass viele Frauen, die zum Beispiel der weiblichen Norm nicht entsprechen, einfach in die Klapsmühle geschickt werden und wurden. Wenn das einmal klar ist, dass die Definition dessen, was nun als wahnsinnig gilt, von der Gesellschaft abhängt und auch vom historischen Rahmen, dann wird die ganze Sache natürlich insgesamt sehr aufgeweicht und fragwürdig. Ich habe dann folgendes postuliert, das ist eigentlich das Ergebnis meines ganzen Nachdenkens, dass wir alle eigentlich in einem primären Wahnsinn gefangen sind, also im Weiblichkeitswahn, dem Bekannten und dem Männlichkeitswahn, der eben den Männern vorschreibt, quasi sich zu Kriegern zu entwickeln, kampfbereit zu sein, Gefühle zu unterdrücken, sich zu behaupten durch Aggressivität und für die Frauen praktisch das Gegenteil, das Komplementäre vorschreibt. Die Frau soll sanft sein, unterwürfig, personenbezogen, nicht wettbewerbsbezogen und so weiter. Also diese Dressur beider Geschlechter definiere ich in meinem Nachwort als primären Wahnsinn. Primäres Warnsystem, das uns meistens nicht bewusst ist.
Wie wirkt sich denn dieses primäre Warnsystem aus?
Es gibt da Männer, die durch den Männlichkeitswahn extrem geprägt oder geschädigt sind, die zum Beispiel Kinder und vor allen Dingen Mädchen vergewaltigen. Und dann sage ich eben in zweiter Linie, also extrem geschädigte Männer durch den Männlichkeitswahn geschädigt, die erzeugen bei Frauen einen sekundären Wahn. Also es gibt dann diese schweren Spätfolgen der Traumatisierung durch männliche Gewalt.
Sie haben nun sexuelle Gewalt von Männern gegenüber Frauen als Ursache für psychische Störungen bei Frauen betont. Inwieweit können Frauen noch am patriarchalen System erkranken?
Wie ich dieses da erstmal aufgestellt habe, diesen allgemeinen Rahmen, stelle ich dann drei verschiedene Gruppen fest innerhalb dieser 12 Frauen, die wir untersucht haben. Das sind einmal die eben wahrscheinlich in der Kindheit Geschädigten durch sexuelle Übergriffe von Männern, meistens Verwandten. Die zweite Gruppe, das sind die Widerstandskämpferinnen, die sich gewehrt haben. Also das ist praktisch wie in dem, was ich vorhin erzählt habe, wie die Hausfrau, die sich geweigert hat, den Haushalt zu machen. Die haben vielleicht noch mehr sich herausgenommen, wollten einfach die Vorschriften nicht in dem Sinne befolgen, sondern wollten selber Berufe ausüben, Professorin werden, als das überhaupt noch gar nicht erlaubt war. Und gegen die hat eben das Patriarchat so quasi zurückgeschlagen. Das hat es also nicht zugelassen. Die haben sich dann wieder gewehrt und sind eigentlich in diesem Kampf dann untergegangen, verrückt geworden. Die dritte Gruppe, das sind die, die ja hin und her schwanken eigentlich. Zwischen dem Erfüllen wollen der weiblichen Rolle. Sie wollen einerseits ganz Frau sein und andererseits aber auch Künstlerin. Das sind also häufig Frauen dieses Jahrhunderts. Sie waren hin und her gezerrt zwischen diesen verschiedenen Vorschriften. Und sind dadurch dann eigentlich an sich selber irre geworden.
Frau Busch, kann Ihrem Ansatz nicht der Vorwurf gemacht werden, dass er psychische Störungen bei Frauen zu einseitig sieht?
Ja, ich meine, ich bin keine Fachfrau, ich bin nur eine nachdenkliche Frau, sagen wir mal so. Und ich habe mir diese 12 Biografien vorgenommen und darüber nachgedacht. Und das ist das, was ich da als Struktur erkannt habe. Und ich sage eigentlich nichts über diese 12 hinausgehendes. Das kann ich nicht, weil ich auch eben keine anderen Fälle untersucht habe. Aber ich habe natürlich viel noch zusätzlich gelesen. Aber ich möchte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, eben, dass ich jede Art von Wahnsinn praktisch in diese drei Raster schieben könnte.
Werden in Ihrem Buch Frauen nicht so sehr als Opfer dargestellt?
Diese These finde ich interessant, sagen wir so, aber ist für mich nicht an erster Stelle relevant. Ich denke, da in einer Gesellschaft, wo die Machtverhältnisse so sind wie bei uns, da gibt es eben diese Opferrolle für die unterdrückte Gruppe. Wie soll es anders sein? Also eine menschliche Gruppe, die gleichbegabt ist wie die andere, aber der im Grunde sämtliche Ressourcen abgeschnitten werden, das muss zu allen möglichen Störungen führen. Deswegen sage ich eben, also es wird wahrscheinlich für Frauen besser und auch für ihre geistige Gesundheit besser, natürlich auch für die der Männer, wenn das Patriarchat mal endlich verschwindet.
Was können Frauen denn tun, damit das Patriarchat verschwindet?
Ja, Frauen können tun, was wir auch schon tun. Was diese Künstlerin eben weniger getan hat, sie können sich verbünden. Also politische Gruppen bilden. Die politische Gruppe oder die, Selbsterfahrungsgruppe hat eben diese Möglichkeit, die eigene Position zu bestärken. Also das würde ich sagen, ist das erste und für viele Probleme eigentlich naheliegende, was Frau tun kann, sich verbünden mit anderen Frauen.
Wer mehr von Luise Busch zu dem Thema Frauen und Wahnsinn hören will, soll heute Abend auf ihren Vortrag gehen. Der findet statt in der Uni im Kollegiengebäude 2. Im Raum 2004 um 19 Uhr.
Radio Dreieckland. Müll.
In der vergangenen Woche wurde in der Freiburger Zeitung viel über die biologisch-mechanische Abfallanlage, kurz BMA, berichtet. Der Freiburger Testlauf sowie weitere Planung und Finanzierung dieser Anlage waren von Umweltbürgermeister Peter Heller gestoppt worden. Ursprünglich hatte er zu den Befürwortern dieses Projektes gehört, welches von CDU und Freien Wählern schon immer scharf attackiert worden war. Heinz-Dieter Bergner vom Freiburger Müllforum gab uns ein Interview.
Ja, es scheint, wie wenn unser grüner Bürgermeister jetzt gerade zwischen den Fronten zerrieben wird oder sich zerreiben lässt und selber mitmalt. Die CDU und die Freie Wähler wollen schon lange arbeiten schon lange gegen diese biologisch-mechanische Aufbereitung und sind im Endeffekt für eine Müllverbrennung. Das hat in meinen Augen durchaus ideologische Hintergründe. Mit der Müllverbrennung, ich sage das jetzt mal ganz kurz, wird unser derzeitiges Konsumverhalten zementiert. Die braucht 25 Jahre lang eine bestimmte Müllmenge, sonst wird es tierisch teuer alles. Und das war auch der Ansatz, warum wir eben nicht die Müllverbrennung wollten, abgesehen von Schadstoffen und so weiter. Weil unser Modell, die biologisch-mechanische Aufbereitung, ist wesentlich billiger, also Größenordnung vielleicht noch 10-20% der Müllverbrennungsanlage von den Kosten her. Und dieses Modell geht davon aus, den Müll so zu behandeln, dass er stoffspezifisch behandelt wird. Das heißt, die einzelnen Stoffklassen ihrer Bestimmung entsprechend. Und das heißt dann wiederhin, dass man eine Rückkopplung hat von problematischen Stoffklassen auf die Produktion. Und das ist genau das, was eine Gesellschaft, die sich weiterentwickeln will, eigentlich braucht. Wir können nicht immer so die Verantwortung vom Produzenten auf den Konsumenten und vom Konsumenten auf den Produzenten abwälzen, sondern müssen da einen Kreislauf schaffen, dass es eine Rückkopplung gibt von den Problemen in der Abfallwirtschaft zur Produktion, dass endlich mal eine Produktionsumstellung stattfindet hin zu mehr ökologisch orientierten Produkten.
Jetzt hat in der Zeitung mal gestanden, dass es hat ja Probeläufe gegeben für diese BMA und da hat es mal geheißen, dass das überhaupt nicht gut gelaufen sei. Wie siehst du das oder hast du da was für Informationen?
Ja, das ist ja viel zu kurz gegriffen. Also es stimmt, dass es einen riesengroßen Probelauf gegeben hat mit 5000 Kubikmeter, das ist so die Monatsmüllmenge von der Stadt Freiburg, das ist schon ein Riesending eigentlich. Und dieser Probelauf war nötig, weil man in Freiburg zum ersten Mal bundesweit, also es gibt viele BMA-Planungen in der Bundesrepublik, aber es gibt keine, die auf so geringem auf so einem geringen Flächengrundstück auskommen würde. Wir hätten in Freiburg zum ersten Mal ein biologisches Verfahren gemacht mit einer Mietenhöhe von 10 Meter oder von 9 Meter. Das heißt also praktisch ein Komposthaufen von 9 Meter Höhe und 80 Meter Länge und sowas. Das wäre also bundesweit einmalig gewesen, es wäre auch revolutionär gewesen, weil sonst haben die biologischen Verfahren immer drunter gelitten, dass sie eben relativ viel Fläche gebraucht haben. Und dieses Argument hätten wir in Freiburg dann ausschalten können. Deswegen der Vorversuch, dieser Großversuch. An dem Versuch sind sehr viele Sachen gut gelaufen, haben sehr interessante oder sehr gute Erkenntnisse gegeben, sind aber auch einige Sachen falsch gelaufen. Und deswegen wäre jetzt ein zweiter Vorversuch nötig gewesen, indem man eben aus den Fehlern des ersten lernt und es dann voll, ich sage mal, zur Serienreife gebracht hätte.
Also sind jetzt keine Sachen falsch gelaufen, die dafür sprechen würden, dass diese BMA nicht durchführbar ist?
Nein, überhaupt nicht. Also es ist nicht so, dass das Prinzip nicht funktioniert. Es hat Probleme gegeben, die 10 Meter hohe Miete zu kühlen, weil das Problem vorher niemand so recht bewusst war in seiner Schwere, dass ein Problem ist, ein Komposthaufen, der 10 Meter hoch ist, auch zu kühlen. Und die Bakterien arbeiten eben bei etwas geringeren Temperaturen effektiver. Und dann wäre auch der biologische Abbau in kurzer Zeit noch besser gewesen. Und an dem Punkt musste man noch optimieren. Da ist tatsächlich in dem Versuchsablauf bei der ersten Anlage, in der Installation des Versuchs, einiges schiefgelaufen gewesen. Deswegen waren die Werte da, die da rauskamen, nicht so optimal. Man hat aber gesehen, dass durchaus die Tendenz ist, wenn man an dem Parameter dreht, dass man das dann verbessern könnte.
Wie ist denn das mit den Kosten für die Kostenvergleich zwischen BMA und Müllverbrennungsanlage?
Klar, man kann sagen, es ist etwa das Zehnfache an Kosten, was die Müllverbrennung kostet gegenüber der BMA. Sei es bloß das Fünffache, ist immer noch verheerend, weil das Schlimme an so großen Investitionen ist die lange Abhängigkeit von dem Investor. Die Bank gibt bereitwillig das Geld und wir müssen also 20 Jahre das zurückzahlen und in den 20 Jahren darf sich an unserem Abfallverhalten nichts ändern.
Das heißt jetzt auch für die Bürger, für die Verbraucher, die Müllgebühren würden wahrscheinlich, wenn eine Müllverbrennungsanlage gebaut würde, wesentlich höher werden.
Das kann man hundertprozentig sicher sagen, dass die Gebührensteigerung mit einer Müllverbrennung extrem viel stärker ausfällt als mit einer BMA und deswegen ist es eigentlich schlichtweg unverschämt, wenn die jetzt besonders von ganz konservativer Seite, Freie Wähler und CDU, geschossen wird. Man müsste Geld sparen und könnte deswegen den Versuch nicht fahren. Da würde Freiburg sich die Möglichkeit verbauen, wirklich ökologisch und preiswert eine Abfallentsorgung aufzubauen. Mit der Müllverbrennung steigen die Gebühren garantiert ums Vierfache.
Friedenspflicht in der Metallbranche. Das hört sich erstmal recht profan an, wird aber in den nächsten Tagen und wohl auch Wochen politisches Thema sein. Ende der Friedenspflicht heißt nämlich Ende der laufenden Tarifverträge und damit Notwendigkeit, neue abzuschließen. Vor längerer Zeit noch bedeutete dies wiederum, dass die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten in den Ring steigen und für ihren Teil vom Kuchen streiten und eben auch streiken. Dieses Ritual ist geblieben, allein es wird seit einigen Jahren nur noch sehr defensiv verhandelt. Von einer Aufteilung der Unternehmensgewinne redet schon fast niemand mehr. Viele Beschäftigte sind mittlerweile ja schon froh, wenn die Lohnerhöhungen allein die Preiserhöhungen ausgleichen, mithin eine Nullrunde erreicht werden kann. Währenddessen reden die Unternehmen so lang vom Wirtschaftsstandort Deutschland und der Krise, bis endlich auch noch die Letzte daran glaubt. Zeitgleich rationalisieren die Betriebe. Lean Production, schlanke Produktion ist das Schlagwort. Oder auch, es werden effektivere Produktionsformen eingeführt, entsprechend Leute entlassen. 8% mehr Profit in einem Jahr ist eher die Regel als eine Seltenheit. Die Deutsche Bank, nur zum Vergleich, hat im vergangenen Geschäftsjahr ihre Gewinne glatt verdoppelt. Seit heute Nacht, 4 Uhr, läuft hier im Dreieckland unter anderem bei der Firma Gould in Eichstätten am Kaiserstuhl der Warnstreik. Die Nacht- und Frühschicht stehen vor dem Betrieb, Delegationen ebenfalls streikender Betriebe von Litef, Ferromatik und Leibinger sind anwesend. Warum?
Also wenn man bedenkt, wie im Moment die Preiserhöhungen so sind, finde ich ja. Wir haben also derart viele Preiserhöhungen gehabt, Miete und diese ganze Steuererhöhung und so weiter. Ich bin schon der Meinung, dass wir auch mehr bräuchte.
An der nötigen Streikbereitschaft scheint es nicht zu mangeln, was auch nötig ist, denn zurzeit laufen ja nur befristete Warnstreiks. Sollte es wie erwartet nicht zu einer Einigung mit der Unternehmerseite kommen, wird die IG Metall die Urabstimmung einleiten. Dann kann ein offizieller, unbefristeter Erzwingungsstreik ausgerufen werden. Die Beschäftigten wären jedenfalls auch bereit, länger auf die Straße zu gehen.
Also so, wie ich das einschätze, denke ich, dass die Kollegen durchaus bereit wären, ja, für eine Lohnerhöhung auch länger rauszugehen.
Soweit einer der bei der Firma Gould Beschäftigten heute früh. Inwieweit die Gewerkschaft IG Metall allerdings bereit ist, sich tatsächlich für die als notwendig errechneten 6% mehr Lohn einzusetzen, ist mehr als fraglich. In der Vergangenheit wurde ja während der Auseinandersetzungen immer wieder betont, wie wichtig die Durchsetzung von real höheren Löhnen sei. Ob das in dieser Lohnrunde allerdings gelingen wird, bleibt abzuwarten. Die Gewerkschaftsfunktionäre klingen derzeit jedenfalls noch recht kämpferisch. Hermann Spieß, IG Metall-Vorsitzender hier aus Freiburg.
Wenn wir uns IG Metall Freiburg heute an diesem Tag auch einen Schwerpunkt setzen wollen, indem wir heute mit 6 Betrieben insgesamt rausgehen hier aus der Region, es wird die Firma SICK in Waldkirch heute bestreikt werden, in Bonn davon Betriebe dabei, ihr und in Teningen. Ich denke, dass wir damit auch der IG Metall-Vorstandschaft den Rücken stärken sollen. Ihnen klar machen, dass die IG Metall-Vorstandschaft diesen Arbeitgebern mit ihren unverschämten Angeboten, mit dem unverschämten Verhalten nicht durchgehen zu lassen. Und dass wir als Gewerkschaft IG Metall mit unserem Vorstand gemeinsam und mit euch, mit allen Beschäftigten, mit allen Mitgliedern, diesen Arbeitgebern eine klare Abfuhr erteilen. Kolleginnen und Kollegen, ich sehe nicht ein, dass diese Unternehmer sich dumm und dämlich verdienen in diesem Jahr, genauso wie im letzten Jahr. Dass diese Unternehmer mit dem Schubkarren die Gewinne nach Hause fahren, die sie machen, weil sie uns rausgeschmissen haben, bis zu 20% der Beschäftigten entlassen haben, mit den verbleibenden Belegschaften einen Haufen Geld verdienen. Ich sehe nicht ein, dass wir dazu noch unsere Arbeitsplätze geopfert haben und noch das Geld für die Arbeitgeber lassen. Ich denke, wir werden unseren Anteil als IG Metall holen. Wir werden für eine weitere Lohnerhöhung stehen, genauso wie ihr hier, viele Tausend im Bundesgebiet, und für eine weitere Arbeitsplatzsicherung. In dem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Veranstaltung. Macht's gut, ich finde es toll, dass ihr so früh dabei seid.
Soweit der Freiburger IG Metall-Vorsitzende Hermann Spieß heute früh beim Streik in Eichstätten. Mehr zum Thema IG Metall-Tarifauseinandersetzung morgen im Arbeitsweltradio hier bei RDL, morgen Abend ab 19 Uhr.
Your politicians are creators of a death world. Pushing laws with the Porsche, kicking wrong words. Said Germans fuck like this, nah, Germans fuck like that. I said Germans never fuck that, put their brains in Jimmy Hendrix. It's an outland jam, German members get it fresh. Skin and dicks are real, bitch, my brothers on the press. See no cop, hold his nut.
Radio Dreieckland. Die Nachrichten. Krieg in Mexiko.
Bereits vergangenen Donnerstag erklärte Mexikos Präsident Ernesto Zedillo der Nationalen Zapatistischen Befreiungsarmee, kurz EZLN, faktisch den Krieg. Als Vorwand für die militärische Großaktion gibt die Regierung die Enttarnung und geplante Festnahme von 5 Mitgliedern der EZLN an. Einer der Enttarnten soll der Subkommandante Markus sein, der die Enttarnung allerdings dementiert hat. Mit dem militärischen Vorgehen der Regierung ist der im vergangenen Jahr ausgehandelte Waffenstillstand einseitig aufgekündigt. Die Regierung nutzt ihr kriegerisches Vorgehen, um auch gegen die zivile Opposition vorzugehen. So drangen Regierungsbeamte in Büros mehrerer Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen ein, landesweit kommt es zu Verhaftungen. Einer der Gründe für das massive Vorgehen der Regierung um Zedillo dürfte ein 50 Milliarden Dollar Kredit sein, den Mexiko von der US-Regierung, dem IWF und einer anderen Bank bekommen soll. Die Geldgeber haben offenbar kein Interesse an Opposition im Land. Die Abwertung des Peso bringt für die Regierung einen Verlust des Vertrauens bei den bisher eher Regierungstreuen des Mittelstandes. Sie bekommen Angst, finanziell abzurutschen. Am Samstag kam es deshalb in Mexiko-Stadt zu einer riesigen Demonstration. Im Bundesstaat Jalisco zeichnet sich bei der Gouverneurswahl ein Ende der 66-jährigen Herrschaft der Regierungspartei PRI ab. Außerdem soll das massive Vorgehen gegen die EZLN offenbar auch Signalfunktion haben. Anderen, stärker werdenden Befreiungsorganisationen soll gezeigt werden, wie hart die Regierung gegen ungewollte Opposition vorgeht. Gestern wurden das erste Mal 20 Journalisten über das betroffene Gebiet Chiapas geflogen, das ansonsten mit völliger Informationssperre belegt ist. Sie berichteten von einem Dorf, in dem keine Leute mehr anzutreffen waren, was für Flüchtlingsbewegungen spricht. Die EZLN spricht von Bombardierungen, massiven Menschenrechtsverletzungen und fordert internationale Beobachter. Gestern kam es weltweit zu Solidaritätsaktionen mit der EZLN. In Texas, San Francisco, Madrid und diversen anderen Städten wurde sich für eine friedliche Lösung eingesetzt, mehrere mexikanische Botschaften wurden besetzt. Mehr zum Krieg in Mexiko in der Wiederholung des Info ab 10 Uhr und heute Abend ab 19 Uhr in Radio International.
Warnstreiks nun auch im Raum Freiburg.
Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie werden heute auch im Raum Freiburg fortgesetzt. Heute früh, 4 Uhr, legten die Beschäftigten der Firma Gould in Eichstätten ihre Arbeit nieder. Warnstreiks laufen auch bei Litef, Ferromatik und Leibinger. Überregional gestreikt wird etwa in Reutlingen, Friedrichshafen und Ulm. Für den ganzen Tag ruft die IG Metall Bezirksleitung Stuttgart zu einem erneuten Höhepunkt bei den Warnstreikaktionen auf. Schwerpunkt ist der Südwesten. Damit gehen die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg in die dritte Woche. Die Forderung der Metallgewerkschaft ist nach wie vor 6% mehr Lohn. Einlenkende Worte auf diese Forderung fand der Präsident des Unternehmerverbandes Gesamtmetall, Gottscholl. Die Metaller würden in diesem Jahr, so wörtlich, unter dem Strich mehr in der Lohntüte haben als vorher. Was dies heißt, ist unklar. Eindeutig ist aber wohl, dass die Metallunternehmer kaum bereit sein dürften, sich an ihren in manchen Branchen 8% Gewinnzuwächsen vom vergangenen Jahr zu orientieren. Oder, mit anderen Worten, sie streben wohl wieder eine Umverteilung an, von unten nach oben. Für den Fall, dass die Unternehmer weiterhin keine ernstzunehmenden Angebote vorlegen, plant die IG Metall-Führungsebene für die kommenden Tage die Urabstimmung. Hierbei wird in sämtlichen Unternehmen abgestimmt, ob gestreikt werden soll oder nicht. Entscheiden sich über 2/3 der Beschäftigten dafür, ruht die Arbeit gemäß der Anordnung der IG Metall. Interviews zu diesem Thema heute im Morgenradio um 9.40 Uhr sowie morgen im Arbeitsweltradio ab 19 Uhr.
Unfressbar.
Gestern wurde der Leiter der Freiburger Niederlassung der Firma Pedus Service wegen fahrlässigen Verstoßes gegen das Lebensmittelgesetz und die Kennzeichnungsverordnung zu einer Geldstrafe von 2000 D-Mark verurteilt. Die Firma Pedus Service hatte im vergangenen Jahr Flüchtlinge, die im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald leben, mit Lebensmittelpaketen beliefert. In den Lebensmittelpaketen befanden sich wiederholt verdorbene, ungenießbare Lebensmittel. Bei der Begründung des viel zu milde ausgefallenen Urteils wurde der Leiter zwar für die nicht einwandfreie Ausführung des Auftrages verantwortlich gemacht, jedoch sei aber nur ein sehr kleiner Teil der Lebensmittel verdorben gewesen. Und es sei keine Person zu Schaden gekommen, weil man den betreffenden Lebensmitteln angesehen hätte, dass sie nicht mehr genießbar seien. Ein scheinheiliges Argument angesichts der Tatsache, dass die Flüchtlinge auf die Lebensmittel angewiesen sind und sich nicht schnell im Supermarkt nebenan frische Sachen kaufen können. Die Staatsanwältin plädierte deshalb auch für eine weitaus höhere Geldstrafe, weil der Angeklagte die Gefährdung einer Vielzahl von Menschen in Kauf genommen hatte und im Laufe der Verhandlung keinerlei Einsicht zeigte. Die ganze Angelegenheit und das Urteil ist ein absoluter Skandal und demonstriert deutlich die menschenverachtende bzw. flüchtlingsverachtende Haltung des Gerichts. Sie ist außerdem ein weiteres Argument dafür, Lebensmittelpakete für Flüchtlinge endlich wieder ganz und gar abzuschaffen.
Ende der Leibeigenschaft in Sicht.
Wer glaubt, dass Leibeigenschaft den vergangenen mittelalterlichen Zeiten angehört, irrt sich gewaltig. Noch immer wird, nach geltendem Recht, Vergewaltigung in der Ehe höchstens als Nötigung oder Körperverletzung unter Strafe gestellt. Eine Eheschließung kommt also für den männlichen Part immer noch einem Erwerb der Rechte über den Körper der Frau gleich. Nun soll sich da aber vielleicht doch etwas ändern. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat Justizministerin Leuthäuser-Scharrenberger am Wochenende vorgelegt. Der Entwurf stieß bei der Union auf Zustimmung und der Vorsitzende des Bundestagsausschusses Eilmann ist zuversichtlich, dass das Gesetz noch in diesem Jahr komme.
Ungesundes Klima.
Ihr tragt die klassischen Ökotreter Marke Birkenstock. In denen soll das Klima, dank Fußbett und so weiter, ja ganz hervorragend sein. Ganz anders ist das bei der Herstellung. Hat die Belegschaft ihrem Chef im verträumten Bad Honnef doch derart das Fürchten gelehrt, dass der sich, wie er meinte, aus gesundheitlichen Gründen aus einem Teil seines Unternehmens wegen schlechten Klimas zurückgezogen hat. Was war vorgefallen? Genervt vom Missmanagement und Unfähigkeit der Birkenstock-Erben gründeten die 550 überwiegend weiblichen Arbeiterinnen erstmals vor 2 Jahren einen Betriebsrat. Die Birkenstock-Familie reagierte panikartig. Selbst so harmlose Bitten wie um einen Sonnenschutz für die Produktionshalle, um Ruhebänke für die Mittagspause oder auch nur einen ordentlich gefüllten Erste-Hilfe-Schrank waren zu viel. Hinfort beschimpften Mitglieder der Familie Birkenstock die Betriebsratsfrauen persönlich. Derzeit wird vor Gericht geklärt, ob sogar Aussagen wie Huren der Gewerkschaft gefallen sind. Selbst mit Gewalt wurde gedroht. Nun denn, mittlerweile gibt's einen Betriebsrat bei Birkenstock. Allerdings nicht unwidersprochen. Einer der Betriebsleiter. Zu DDR-Zeiten hätte man so etwas unter dem Begriff Betriebssabotage vermutlich binnen weniger Stunden geklärt.
Das Klima.
Das Klima im Dreieckland heute lau mit dezenten Niederschlägen. Wenn ihr weiter dran bleibt, hört ihr in wenigen Minuten ein Gespräch mit Luise Pusch zu ihrem Besuch, zu ihrem Buch, Wahnsinnsfrauen, was sie heute Abend in Freiburg vorstellen wird, sowie in rund einer halben Stunde Hintergründe zur hier im Dreieckland geplanten biologisch-mechanischen Abfallbehandlung.
Verantwortlich für die laufende Morgenradiosendung sind Reni, Anna, Doro, Andreas, Michael und Hannes. Michael ist selbstverständlich ein Pseudonym für Martin.
While I was still in elementary school, I discovered daddy's tools and amassed a small pile of scrap lumber. and I built a rabbit box. I set it a facing north, but I called a possum and a kitten, both of which were a bitch to set free. Cause I thought they was gonna bite me, but we all three escaped safely. Well, once I took my single shotgun and put on my camouflage and hid in the neighbor's pasture by the little cow pond. And finally, after a long time, a bunch of doves flew by and landed in a huddle on the power line. And so I aimed with an eagle's eye and fired, but it was two pigeons that fell like beanbags into the weeds. Well, they sure looked like doves to me.
Tierische Musik auf Radio Dreieckland. Vorne dran kamen schon in Nightmare Before Christmas einige Tiere zu Wort und hier besingt eben Wick Chestnut seine Rabbit Box, die wahrscheinlich, wenn ich das richtig interpretiert habe, handelt sich schlicht um einen Kaninchenstall. Also Erinnerungen an Haustiere sind angesagt. Von seiner 1990er CD aufgenommen wurde sie allerdings bereits im Oktober 88 an einem einzigen Tag. Die CD heißt Little und das Stück, wie gesagt, Rabbit Box. Von Viechern handelt auch Bobby Sichern auf seiner CD From a Sympathetical